Ende September in Washington, D.C. 2,5 Tage lang treffen sich in der amerikanischen Hauptstadt evangelikale Rechtskonservative zum sogenannten Value Voters Summit, dem nationalen Gipfeltreffen der selbsternannten Wertewähler. Veranstalter ist das Family Research Council, eine Denkfabrik der religiösen Rechten, die sich nach eigener Darstellung für die christlichen Werte der Ehe und den Schutz ungeborenen Lebens einsetzt. Bürgerrechtsorganisationen wie das Southern Poverty Law Center stufen die Einrichtung dagegen als hetzerisch ein. Vor allem wegen ihrer falschen und verleumderischen Propaganda gegen Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle. In den vergangenen 3 Jahren hatte Donald Trump die Konferenz mit seiner Aufwartung gekrönt. Das 3. Mal als erster US-Präsident.
We are stopping cold.
Wir stoppen jetzt sofort die Attacken auf die jüdisch-christlichen Werte, verkündete er dem jubelnden Publikum. Wir sagen wieder fröhliche Weihnachten. Diesmal lässt Trump die Tagung aus. Stattdessen schickt er seinen Vize Mike Pence. Ein evangelikaler Hardliner, der oft und gerne von sich sagt, ich bin Christ, Republikaner, Amerikaner. In dieser Reihenfolge. So auch jetzt.
I'm a Christian, a conservative and a Republican. In that order.
Trumps Auftritt scheint inzwischen ohnehin nicht mehr nötig. Bereits im August hatten er und seine Gattin rund 100 handverlesene Evangelikale ins Weiße Haus geladen, darunter etliche Kabinettsmitglieder sowie sein informelles Evangelical Advisory Board. 24 meist ältere, fundamentalistische Pastoren aus dem Süden des Landes, die direkten Zugang zum Präsidenten genießen und ihn regelmäßig beraten. Offiziell war der Empfang ins Zentrum der Macht zu Ehren der evangelikalen Führung des Landes. Nachdem die Medienleute abgezogen waren und die Türen geschlossen, kam Trump dann aber rasch auf den eigentlichen Grund dieses Abends zu sprechen. Er warnte vor einer Wahlschlappe der Republikaner bei den bevorstehenden Zwischenwahlen und malte die Folgen in den düstersten Farben.
Ich kann euch nur bitten, dafür zu sorgen, dass alle eure Leute wählen gehen. Tun sie es nicht, stehen uns 2 schlimme Jahre bevor.
Trumps bewährte Strategie der Angstmacherei zeigte auch jetzt ihre Wirkung. Evangelikale unterstützen nach wie vor begeistert Donald Trump, verkündete andern Tags Robert Jeffress, Pastor der First Baptist Church, einer Megakirche in Dallas, Texas, und einer von Trumps religiösen Ratgebern auf Fox TV. Der Abend wurde fast ein bisschen zur Wahlkampfrally. Und so gleicht denn auch dieses Gipfeltreffen der Erzkonservativen in der amerikanischen Kapitale einem einzigen großen Wahlkampfevent. Sie, Amerikas Wertewähler, können über den Kurs dieses Landes bestimmen und darüber, ob es stark sein wird, unsere Verfassung bewahrt und unseren Gott, den Erschaffer, ehrt, mahnt Tony Perkins, Präsident des Family Research Councils und ebenfalls Mitglied in Trumps religiösem Beraterzirkel. Sie müssen begreifen, wir sind im Krieg, schmettert Bridget Gabriel, eine aus dem Libanon stammende Christin, in den Saal und ruft zum Beitritt in ihre Act for America auf. Die muslim- und immigrantenfeindliche Organisation gilt als größte ihrer Art. Mike Pompeo, Trumps evangelikaler Außenminister, ist einer ihrer Sympathisanten. Auch er hat an dieser Konferenz seinen Auftritt. Ebenso Mitch McConnell, der Baptist und republikanische Mehrheitsführer im Senat. Dessen Zusicherung, der arg unter Druck geratene Brett Kavanaugh, werde schon bald im obersten Gericht des Landes sitzen, reißt das überwiegend weiße, ältere Publikum von den Stühlen. Als Vizepräsident Mike Pence dann noch verspricht, die angefangene Mauer entlang der mexikanischen Grenze fertig zu bauen, skandiert der Saal: Baut die Mauer! Baut die Mauer!
And when it comes to that wall, we're gonna build it all.
Jubelrufe und stehende Ovationen auch, als Sebastian Gorka, kurzzeitig für Terrorfragen und Außenpolitik in Trumps Beraterstab, die letzten drei Jahrzehnte mit der Eiszeit vergleicht und den Präsidenten mit einem kraftvollen Eisbrecher.
You must be the flotilla. You must be the armada.
Ihr müsst die Flotte, die Armada, hinter dem Eisbrecher sein, sonst schließt sich die Schneise hinter ihm blitzartig erneut, warnt der gebürtige Brite mit ungarischen Wurzeln und Kontakten zu rechtsextremen Gruppierungen. Hört auf Trump, nehmt nichts für sicher. Wir brauchen 6 weitere Jahre mit Donald Trump und danach 6 weitere Jahre mit Präsident Pence.
And then 6 more years of President Pence.
Dass Gorka sich um 2 Jahre verrechnet hat, was macht das schon? Ob 12 oder 14 Jahre, genügend Zeit, das Land nachhaltig umzukrempeln, bleibt nach seiner Rechnung allemal. 81% der weißen Evangelikalen haben Donald Trump vor 2 Jahren ihre Stimme gegeben. Einem zum 3. Mal verheirateten Milliardär und 6-fachen Bankrotteur, der mit seiner Trump University Tausende von Absolventen um ihr Geld betrog. Im Wahlkampf mexikanische Einwanderer pauschal als Kriminelle und Drogendealer und Muslime als Terroristen verunglimpfte und damit prahlte, Frauen ungefragt küssen und zwischen die Beine greifen zu können.
Wo bleibt die Empörung?
Wunderte sich Don Golden wenige Wochen nach den Präsidentschaftswahlen auf der Webseite der Red Letter Christians, einem kleinen nationalen Netzwerk liberaler Evangelikaler, das sich so nennt, weil Jesus' Worte in vielen Bibeln rot gedruckt sind.
Ich kann gut verstehen, weshalb Pro-Life-Aktivisten und gewisse evangelikale Führungsleute Hillary Clinton nicht unterstützen konnten,
räumte Golden ein.
Was ich aber nicht verstehe, ist dieses nahezu vollständige Schweigen vieler angesichts von Donald Trumps Lügen, Falschinformationen und Drohungen gegen die Schwächsten unserer Gesellschaft.
Ganz im Gegenteil. Viele von jenen, die ihm zum Sieg verholfen hatten, priesen Trumps Wahl nun öffentlich als gottgewollt. Zum Beispiel Franklin Graham, Spross des legendären Erweckungspredigers Billy Graham.
I believe it was God. God showed up.
Selbst jetzt, nachdem Trumps Beliebtheit in der Gesamtbevölkerung gerade noch um 40% herumdümpelt, bleiben ihm weiße Evangelikale zu knapp 2/3 treu ergeben. Als einzige religiöse Gruppe in den USA. Dabei war die erste Hälfte seiner Amtszeit von noch mehr Skandalen und Kontroversen geprägt als sein Wahlkampf. Wie lässt sich erklären, dass fromme Christen, die angeblich streng nach dem Wortlaut der Bibel leben, noch immer einen Mann unterstützen, der gegen mindestens 3 der 10 Gebote verstoßen hat, sich selber mehr liebt als seine Nächsten und dessen Wesen und Werte in völligem Widerspruch zu all dem stehen, was Evangelikalen heilig ist?
Evangelikale haben den Ruf, moralisch und theologisch dogmatisch zu sein. Die uneingeschränkte Unterstützung Donald Trumps lässt allerdings vermuten, dass sie bezüglich Moral bemerkenswert flexibel sind.
Das ist Randall Barmer, Professor für Geschichte am renommierten Dartmouth College im Bundesstaat New Hampshire. Barmer ist selber evangelikal. Und er gilt als einer der angesehensten und besten Kenner seiner Glaubensgemeinschaft in den USA. Als er aufwuchs in den 60er und 70er Jahren, erzählt der Historiker, waren Scheidungen für Evangelikale noch tabu. Wer es trotzdem wagte, riskierte, aus der Gemeinschaft geworfen zu werden oder zumindest an den Rand gedrängt.
Das änderte sich 1980, als Evangelikale sich von Jimmy Carter abwandten, einem ihrer eigenen Leute, einem guten Familienmann und Sonntagsschullehrer einer südlichen Baptistengemeinde. Stattdessen wählten sie den geschiedenen und zum 2. Mal verheirateten Ronald Reagan. Sie taten dies zu einem guten Teil, weil Reagan damals gegen Abtreibung war und Carter nicht. Wenn sie jedoch die historischen Akten jener Zeit studieren, und ich habe dies intensiv getan, dann sehen Sie, Carter hatte eine viel längere und konsequentere Linie gegen die Abtreibung als Reagan, der als Gouverneur von Kalifornien 1967 das liberalste Abtreibungsgesetz des Landes unterzeichnet hat. Das war der Beginn der rutschigen Bahn, auf die die Evangelikalen geraten sind. 2016 unterstützten sie dann einen Kandidaten, der nicht zum zweiten, sondern zum dritten Mal verheiratet ist. Andere moralische Aspekte gingen vollends den Bach runter, etwa die Vorstellung von Ehrlichkeit und persönlicher Integrität.
Weiße Evangelikale sahen in Trump keinen der herkömmlichen Kandidaten, die sie in den Jahrzehnten zuvor unterstützt hatten, erklärt Neil J. Young, ein unabhängiger New Yorker Historiker und Publizist, der über Religion und Politik schreibt.
Trump versprach ihnen, sie an die Macht zurückzubringen. Und er schien fest dazu entschlossen. Versprechen wie "Wir werden wieder fröhliche Weihnachten sagen" mögen als Kleinigkeiten erscheinen. Für weiße Evangelikale waren sie aber von enormem symbolischen Wert. Zudem machte ihnen Trump große politische Zusicherungen. Und so entschieden sie, das war einen Deal wert.
Oberste Priorität in diesem Pakt: die Besetzung des Supreme Court, des höchsten Gerichts des Landes.
Schon während des Wahlkampfs war dies stets das wichtigste Thema. Mit Trump im Oval Office erhielten weiße Evangelikale die Möglichkeit, den obersten Gerichtshof der USA nach rechts zu verschieben. Damit hofften sie, das Recht auf Abtreibung erschweren, vielleicht sogar rückgängig machen zu können und die gleichgeschlechtliche Ehe zu kippen.
Mit der Ernennung Neil Gorsuchs im letzten Jahr und Brett Kavanaughs vor einem Monat hat sich das wichtigste Ziel evangelikaler Falken bereits in der ersten Hälfte von Trumps Amtszeit erfüllt. Beide Richter waren ihre erklärten Favoriten. Und sie setzten Himmel und Hölle in Bewegung, um zögerliche Republikaner im Senat dazu zu drängen, ihre Stimme einem Mann zu geben, der wegen Vorwürfen sexueller Gewalt höchst umstritten bleibt. Das Gute hat über das Böse gesiegt, triumphierte der südliche Baptistenprediger Jeffress kurz nach der Vereidigung Kavanaughs auf Fox TV. Wir werden noch jahrzehntelang auf diese Richterwahl zurückblicken und erkennen, dies war ein kultureller Wendepunkt. Mit Kavanaugh und Gorsuch hat sich das höchste Gericht der USA klar nach rechts verschoben. Zum ersten Mal seit den 30er Jahren und wohl auf Jahrzehnte hinaus. Denn die Richterposten sind auf Lebenszeit. Und sowohl Kavanaugh als auch Gorsuch sind erst Anfang 50. Doch die Freude evangelikaler Hardliner beschränkt sich nicht nur auf die Zeitenwende im Supreme Court.
Without doubt, Donald Trump has been the most pro-life.
Von allen bisherigen Präsidenten ist Donald Trump zweifellos der größte Befürworter ungeborenen Lebens, religiöser Freiheit und konservativer Gerichte, frohlockte Jeffress schon Ende August auf National Public Radio über die zahlreichen Segnungen seines Chefs. Und auf Trumps testosterongesteuerte Verfehlungen angesprochen, meinte der südliche Baptistenprediger: Wir sind alle Sünder. Wir brauchen alle einen Erlöser. Zu Bill Clintons Zeiten klang dies freilich ganz anders. Damals riefen jene, die Trumps außereheliche Eskapaden heute schönreden, nach Amtsenthebung. Ein Blick zurück in die Geschichte zeigt, so doppelzüngig und machtgetrieben waren Amerikas weiße Evangelikale nicht immer. Historiker Randall Barmer.
If you go back to the 19th century,
im 19. Jahrhundert kümmerten sich Evangelikale sehr stark um Menschen am Rand der Gesellschaft, um jene, die Jesus die geringsten meiner Brüder nannte. Sie engagierten sich in der Bewegung gegen die Sklaverei, machten sich für Frieden stark und für öffentliche Schulen. Sie setzten sich für die Gefängnisreform ein und sie unterstützten gleiche Rechte für Frauen mitsamt Wahlrecht, was im 19. Jahrhundert ein ziemlich extremer Vorschlag war.
Das änderte sich Ende der 70er Jahre, als Evangelikale sich zu religiösen Rechten in der heutigen Form zusammenschlossen und mit der Republikanischen Partei verbündeten. Katalysator war jedoch nicht die Legalisierung der Abtreibung durch den obersten Gerichtshof von 1973, auch wenn viele rechtskonservative Evangelikale dies noch heute glauben.
I call it the abortion myth because it is absolute fiction.
Ich nenne dies den Abtreibungsmythos, eine reine Erfindung. Evangelikale betrachteten das Thema Abtreibung als katholisches Anliegen. An der Konferenz der Southern Baptists von 1971 verabschiedeten Evangelikale sogar eine Resolution, in der sie für die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs stimmten. Einen Beschluss, den sie 1974 und 1976 erneut bekräftigten. Der wirkliche Katalysator für die Gründung der religiösen Rechten in den 70er Jahren war der Versuch des IRS, der Steuerbehörde in Washington, segregierten weißen Bildungseinrichtungen den Status der Steuerfreiheit zu entziehen. 1954, nach Aufhebung der Rassenschranken im öffentlichen Schulwesen, gründeten viele Kirchen, vor allem im Süden des Landes, private Schulen und Colleges, an die nur Weiße zugelassen waren. In den 70er Jahren kam es deswegen zu einem ersten Prozess und der IRS begann, ersten segregierten Colleges das Privileg der Steuerbefreiung wegzunehmen. Und dies erwies sich als die katalysierende Kraft für den Aufstieg der religiösen Rechten.
Ursprung war also der tief verwurzelte Rassismus der Weißen gegen die schwarze Minderheit.
Es war Rassismus, schlicht und einfach. Ich habe mich viele Jahre gegen diese Schlussfolgerung gesträubt, aber es gibt keinerlei Zweifel. Und sowohl als Individuum wie als Historiker habe ich beobachtet, Rassismus, der nicht thematisiert wird, schwelt unter der Oberfläche weiter. 2016 manifestierte er sich in der Unterstützung für den rassistischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Und dies ist meiner Meinung nach der Hauptgrund, weshalb ihn 81% der weißen Evangelikalen unterstützt haben.
Vom Norden in den Süden der USA. Hier im Südosten des Landes, im sogenannten Bible Belt, leben die meisten Evangelikalen. Doch nur im Bundesstaat Tennessee bilden sie mit 52% eine knappe Mehrheit. Nashville, die Hauptstadt Tennessees, gilt als Buckle, als Schnalle des Bibelgürtels. 700 Kirchen, davon 11 Megakirchen für 2000 und mehr Gläubige. Hier befindet sich auch die Verwaltungszentrale der Southern Baptist Convention. Mit über 15 Millionen Mitgliedern die mächtigste Glaubensgemeinschaft des Landes und die Speerspitze der fundamentalistischen Evangelikalen. Nashville gilt aber ebenso als Epizentrum der amerikanischen Country-Musik und seit jüngstem als wahre Boomtown. Ein Magnet für Junge und Kreative aus allen Landesteilen und ein interessanter Standort für multinationale Konzerne. Auch der Tourismus bricht hier Jahr für Jahr neue Rekorde. Tagtäglich und bis tief in die Nacht hinein schlängelt sich der feuchtfröhliche Besucherstrom durch das Vergnügungsviertel von Downtown. Der Zusammenprall zweier so gegensätzlicher Welten blieb nicht ohne Folgen. Nashville hat sich innerhalb weniger Jahre zur blauen, liberal-demokratischen Insel in einem tiefroten, erzkonservativ-republikanischen Bundesstaat gewandelt. Als letztes Jahr 150 Pastoren, die meisten südliche Baptisten, ein Manifest nach dem Namen der Stadt benannten, das die gleichgeschlechtliche Ehe ebenso ablehnte wie das sündhafte Akzeptieren homosexueller Unmoral oder Transsexualität. Da rebellierte in den sozialen Medien nicht nur die aufgeklärte Basis. Auch Nashvilles damals amtierende Bürgermeisterin protestierte via Twitter: Das sogenannte Nashville Statement repräsentiert nicht die alle mit einschließenden Werte von Nashvilles Menschen und ihrer Stadt. Nebst dem ersten offen schwulen Mann sitzt seit 3 Jahren auch die erste offen lesbische Frau in Nashvilles Regierung, die erste in ganz Tennessee. Nancy Van Rees ist in der Tradition der Southern Baptists aufgewachsen und seit 3 Jahren mit jener Frau verheiratet, die sie vor 30 Jahren während der Bibelstunden in Nashville kennengelernt hat.
2011, als ich mich das erste Mal bewarb, gab es einige Gespräche, die schwierig waren, weil ich mich erklären musste, wie ich über gewisse Themen denke. 2015, beim zweiten Mal, wurde meine Kandidatur gefeiert und man sprach darüber, dass meine Partnerin John und ich bald heiraten werden. Aber im Großen und Ganzen ist das heute kein Diskussionsthema mehr.
In Nashville finden sich auch weiße Pastoren, die der Gemeinschaft der südlichen Baptisten angehören und dennoch nicht dem rechtskonservativen Kurs der Mehrheit folgen. Sie erheben zum Beispiel öffentlich ihre Stimme, wenn die Trump-Regierung mit Berufung auf die Bibel an der Grenze zu Mexiko Familien auseinanderreißt. Einer von ihnen ist Nathan Parker, seit 1,5 Jahren leitender Pastor der Woodmont Baptist Church im Südteil der Stadt. Mit 300 Mitgliedern eine vergleichsweise kleine Gemeinschaft und eine, in der auch ein paar Trump-Anhänger sitzen.
Wir haben eine Gemeinschaft von 120 Flüchtlingen aus Tansania, die jeden Sonntag ihren eigenen Gottesdienst abhält. Die Bibel lehrt uns, für unsere Gäste und Flüchtlinge da zu sein. Wir haben nicht nur die moralische Pflicht, sie willkommen zu heißen, sondern müssen auch für sie sorgen. Morgen errichten wir zum Beispiel für Habitat for Humanity ein Haus für eine muslimische Flüchtlingsfamilie. Am nächsten Wochenende werden wir mit den Männern einer Flüchtlingsgruppe Etagenbetten bauen. Wir versuchen, unseren Glauben nicht nur zu predigen, sondern auch in die Tat umzusetzen.
Für Schlagzeilen weit über Tennessee hinaus sorgte Stan Mitchell, der Pastor der Grace Point Church, einer Megakirche in Franklin. Der Ort gilt gewissermaßen als Dorn der Schnalle des Bibelgürtels und liegt etwa 20 Autominuten südwestlich von Nashville. Ausgerechnet dort erklärte Pastor Mitchell seiner Kirchengemeinde im Januar 2015, nicht-heterosexuelle Mitglieder genössen ab sofort alle Rechte wie Heterosexuelle, inklusive Heirat.
Not only communion and baptism, but child dedication and marriage.
Pastor Mitchells Erklärung, ein halbes Jahr vor der Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe durch das oberste Gericht des Landes, hatte tiefgreifende Folgen.
On one hand, I was lauded as a hero.
Die einen feierten mich als Helden, die anderen verteufelten mich. Ich erhielt viele Auszeichnungen und Interviews, aber auch viel Hass und Todesdrohungen. Meine Frau und ich ließen uns scheiden. Einer meiner engsten evangelikalen Freunde empfahl mir, mich umzubringen, weil Gott mir den Selbstmord leichter verzeihen könne als meine Akzeptanz der LGBT-Gemeinschaft. Unsere Kirchengemeinde ist von 2500 Mitgliedern auf heute noch rund 300 geschrumpft. Unser Jahreseinkommen von 1,7 Millionen auf etwa 200.000 Dollar.
Vor 3 Wochen hat Grace Point im Südwesten von Nashville ein neues, deutlich kleineres Zuhause eröffnet. Wenn Mitchell seine Funktion als leitender Pastor dennoch bald abgibt, dann nicht aus Resignation, sondern weil eine neue, wichtige Aufgabe auf ihn wartet.
Weil wir mit gutem Beispiel vorangingen, bitten mich immer mehr Kirchen, sie zu coachen, damit sie schaffen, was wir vor bald 4 Jahren getan haben. Allein in den letzten 2 Monaten erhielt ich 53 Anfragen. Es gibt eine Menge Priester, die unter Gewissensnöten leiden. Es passiert also etwas. Wir taumeln auf einen Wendepunkt zu.
Es sind Hoffnungsschimmer wie diese Beispiele aus der Schnalle des Bibelgürtels, aber auch die Arbeit der Red Letter Christians, die Geschichtsprofessor Randall Barmer nicht ganz verzweifeln lassen. Doch wie für alle evangelikalen Trump-Gegner war dessen Wahlsieg auch für ihn ein Schock und eine tiefe Zäsur. Einige prominente Evangelikale, moderat-konservative wie progressive, haben sich im Laufe der letzten 2 Jahre öffentlich vom Evangelikalismus verabschiedet. Viele andere überlegen sich, es ihnen gleich zu tun. Auch Professor Barmer.
All the time. Speaking about evangelicalism.
Über Evangelikalismus zu sprechen, fällt mir schwer, denn diese Bewegung hat mich geprägt und in vielerlei Hinsicht definiert sie noch heute, wer ich bin. Sie ist Teil meiner DNA. Als ich die Evangelikalen während der Präsidentschaftswahlen von 2016 sah, fragte ich mich, wer sind diese Leute? Ich gehöre sicher nicht dazu. Ich empfand ihr Verhalten als Verrat, vor allem als Historiker, der um das noble Erbe der Bewegung weiß. Und ehrlich gesagt, für mich ist Evangelikalismus nach 2016 gestorben. Auf jeden Fall ist er moralisch bankrott.